Nehmen wir uns vielleicht noch kurz Zeit, um das, was wir jetzt über eine Dreiviertelstunde hindurch überlegt und diskutiert haben, noch einmal einer Diskussion zu unterstellen. Also ich glaube, dass das, was hier an Bewertung steht, das sind zwar die Schlussfolgerungen von Pauline, aber ich glaube, dass das durchaus zutreffend ist. Ich gehe davon aus, dass nicht jeder das hundertprozentig unterschreiben wird können. Ja? Aber damit habe ich kein Problem. Wir müssen auch damit leben, dass wir in der Abwägung der Dinge, in der Gewichtung der Dinge, dann manchmal zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ja? Ich glaube, Ellen White spielt hier auf Offenbarung 8, Vers 5 schon an. Ich glaube aber nicht, dass sie hier exegetisch beleuchten will, was Offenbarung 8 bedeutet. Ja? Ich stelle euch vielleicht auch die Frage, ja, warum machen wir das so ausführlich und so lang? Ja? Warum? Ich kann euch das ganz leicht beantworten. Wenn ich sage, Offenbarung 8, diese Szene am Räucheraltar, ist 1844, großer Versöhnungstag, dann werde ich sagen, die Posaunen beginnen frühestens 1844. Wenn ich sage, das ist das Ende der Gnadenzeit, dann werde ich vielleicht sagen, die Posaunen muss sich auf die Zeit nach dem Ende der Gnadenzeit verlegen. Und es gibt Adventisten, die das tun. Ja? Pauline in seinen Artikeln erwähnt solche Leute, er kennt solche Leute in Amerika offensichtlich, die das tun. Ja? Also es hat Konsequenzen, das ist das Problem. Ich muss mich immer diesen Konsequenzen stellen. Wenn ich das so entscheide oder eben anders entscheide, hat das Ganze auch Auswirkungen für die Gesamtinterpretation. Okay, jetzt lasse ich euch zu Wort kommen. Vorher habe ich noch ein paar Hände gesehen. Vielleicht versuchen wir dann noch eine kurze Diskussion und dann wollen wir uns den Abschnitt noch einmal von einer anderen Seite her anschauen und beleuchten. Bitte.
Ja, ich kann dir eigentlich ganz gut folgen, was du da hast, nur das Zitat bei Ellen White. Wir konnten ja nicht lesen, was davor steht. Geht es hier um eine Vision, die sie hatte, dann kann ich dir da nimmer folgen. Weil wenn sie es gesehen hat, wie er es wegschmeißt, das Räuchergefäß, dann kann man es ja nicht einfach wegdiskutieren. Und dann kommt gleich die zweite Frage. Wenn dem so wäre, dass wir homiletische Auslegung auf eine Vision zulassen, müssen wir das ja dabei bei der Bibel auch wieder tun. Und ich glaube, dann wird es vielleicht etwas schwieriger.
Naja, du sprichst da einige Punkte an, die gar nicht so leicht zu beantworten sind. Erstens, wenn es eine Vision ist, dann hat sie das gesehen, dann ist es also wichtig. Da gebe ich dir absolut recht. Ja? Auf der anderen Seite, wir müssen zugeben, auch Johannes in der Offenbarung hat Visionen. Er sagt es ja, und ich sah, und danach sah ich dies oder jenes. Ja? Aber wie geht er mit dem Propheten Daniel zum Beispiel um? Offenbarung 13, das haben wir vorher schon erwähnt. Ja? Im Daniel sind es vier Tiere, und was macht er draus? Ein einziges Tier. Hat er das in der Vision so gesehen, als einziges Tier? Ich bin sicher, dass er es so gesehen hat. Und trotzdem, um seine Sicht, seine Vision jetzt in Worte zu fassen, verwendet er Formulierungen, die eindeutig aus dem Daniel-Propheten kommen. Ja? Mit anderen Worten, es kann schon sein, dass der Prophet, auch der inspirierte Prophet, etwas sieht und dafür Worte nimmt, die irgendwo in der Bibel schon vorkommen, aber was Neues meint. Das kann sein. Oder ein anderes Beispiel, das mir so spontan einfällt, Matthäus 24. Ja? Der Menschensohn kommt auf einer Wolke. Das kommt auch aus Daniel 7. Aber in Daniel 7 ist es nicht die Wiederkunft, sondern der Beginn von 1844 vom Untersuchungsgericht. Und in Matthäus 24 ist es die Wiederkunft. Ja? Der Menschensohn und die Wolke, die gleiche Formulierung, aber trotzdem jetzt ein neues Ereignis. Ja? Also es kann schon sein, dass auch der Prophet in der Vision zwar etwas sieht, von Gott gezeigt bekommt, keine Frage, aber dann Formulierungen nimmt, die von einer anderen Stelle, aus einem anderen Zusammenhang stammen. und nicht wirklich jetzt die neue Vision erklären wollen. Das ist einfach der Wortlaut, der sich bei solchen Propheten so eingeprägt hat, dass das ihre eigene persönliche Sprache geworden ist. Ohne dass sie jetzt vielleicht daran denken, dass sie da das Bibelwort aufnehmen. Ja? Gut, das wäre einmal eine Teilantwort zumindest. Ja? Gut, bitte.
Ja, also diese Vision von Ellen White bezieht sich meines Erachtens natürlich auf, was wir gesagt haben, Ende der Gnadenzeit. Das ist Offenbarung 16. Und wir haben hier, der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft. Und da gab es eine große Stimme vom Thron und vom Tempel, die sagt, es ist geschehen. Das ist jetzt das, was sie gesehen hat. Hat meines Erachtens jetzt mit Kapitel 8, Vers 5, außer dass es die gleiche Örtlichkeit ist, nichts zu tun. Mhm. Also das ist für mich von ihr kein Kommentar zu dieser
Person. Offenbarung 8, Vers 5. Ja. Also ich glaube schon, dass sie in gewisser Weise diesen Wortlaut aufnimmt. Ich glaube aber nicht, dass sie jetzt sagen will, Offenbarung 8, diese Szene am Räucheraltar bedeutet, das ist das Ende der Gnadenzeit. Dem würde ich also persönlich nicht zustimmen. Der Wortlaut kommt von dort, da sage ich ja, aber ich sage nicht, dass das jetzt zu vermischen ist vom Inhalt her. Offenbarung 22, wer böse ist, sei fernerhin böse, Ende der Gnadenzeit, hat aber nichts zu tun damit, dass Offenbarung 8 das Ende der Gnadenzeit schon gekommen ist. Ja? Also das müssen wir jetzt einfach mit einem differenzierten Blick ganz nüchtern betrachten.
Kann man dieser Beschreibung, dass Feuer, Blitze und Erdbeben und Tosen, kann man das auch auf eine Begebenheit zurückführen, die zum Beispiel in der Apostelgeschichte schon war mit der Ausgießung des Heiligen Geistes? Meine Frage.
Tja, ich weiß es nicht ganz genau, um ehrlich zu sein. Ja? Apostelgeschichte 2 sehe ich persönlich in Offenbarung 13 beim zweiten Tier, wo steht, dass dieses zweite Tier eben Feuer vom Himmel fallen lässt. Das ist für mich eine Anspielung auf Apostelgeschichte 2. Das heißt, dieses zweite Tier, Amerika, ja, macht etwas, das so ausschaut, wie als ob es eine Ausgießung des Heiligen Geistes wäre. Das ist aber nicht der Heilige Geist, sondern das ist dann ein anderer Geist, der dort wirkt. Ja? Also ich würde das Thema Apostelgeschichte 2 sehr wohl in der Offenbarung finden, aber im Kapitel 13. Hier, Donner, Stimmen, Blitze, Erdbeben, das wurde schon erwähnt, diese Formulierung findet sich ja so ähnlich dann auch beim Beginn der Plagen. Da gibt es dann manchmal ein Element mehr oder ein Element weniger. Ja, es ist nicht immer die gleiche Liste. Aber offensichtlich passieren da entscheidende Dinge und die werden begleitet eben durch diese Stimmen, Donner, Blitze, Erdbeben, was auch immer dann als Begleiterscheinung erwähnt wird. Das möchte ich einfach unterstreichen. Das hat Auswirkungen. Das ist wichtig. Das hat Bedeutung. Ja? Also Apostelgeschichte 2, würde ich jetzt persönlich da nicht in Kapitel 8 da in dieser Szene sehen.
Ich würde vielleicht aus dem Text selber noch etwas aufgreifen. Und zwar im Unterschied zu dem Ellen White Zitat lesen wir in Offenbarung 8, Vers 3, dass der Engel ja gerade erst kommt und sich an den Altar stellt. Und dass dann so quasi erst mit den Gebeten angefangen wird und die Gebete offensichtlich eine große Rolle spielen, weil die so sehr betont und bewertet werden. Und es passt dann für mich überhaupt nicht zusammen, dass es heißt, es ist geschehen. Da beginnt offensichtlich erst etwas.
Ja, ich würde dir durchaus zustimmen. Ich glaube auch, in Offenbarung 8, da geht es in erster Linie um diese Gebete, die kommen beim Ellen White Zitat überhaupt nicht vor. Ja? Also da müssen wir schon ganz klar und deutlich sagen, Offenbarung 8, auch die Bundeslade, die bei Ellen White erwähnt wird, in Offenbarung 8 geht es um den Altar oder die Altäre vielleicht, aber das können wir jetzt dann noch ein bisschen diskutieren in der nächsten halben Stunde. Ja? Bitte.
Ja, mein Gedanke wäre, dass das Ausschütten, das im Vers 5 erwähnt wird, nicht ein einmaliger kurzer Prozess ist, sondern dass eben die Pfanne ausgeschüttet wird und wenn sie leer ist, dann wird sie weggeworfen. Mhm. Und dass es sozusagen im Prozess des Ausschüttens diese 7 Posaunen ablaufen.
Normalerweise ist das Ausleeren, Ausschütten eine Sache, die sehr schnell geht. Ja? Ob das jetzt eine Sekunde oder zwei oder fünf Sekunden ist oder wenn es ein Schwimmbecken ist, bis das leer ist, dauert es noch ein bisschen länger. Aber bei so einer Räucherpfanne würde das sehr schnell gehen. Hier einen Prozess zu sehen, ich glaube, das ist nicht das Anliegen von Offenbarung 8. Ja? Überhaupt diese Fragestellung, das ist für uns jetzt vielleicht interessant, aber manche fragen, ist die Versiegelung ein Zeitpunkt oder ein Prozess, der über längere Zeit geht? Ja? Das sind für uns Fragestellungen, aber der Bibeltext wirft solche Fragen gar nicht wirklich auf, würde ich jetzt einmal sagen. Ja? Gut, ich würde vorschlagen, schließen wir dieses Kapitel, damit ich noch die Zeit habe, hier ein paar Gedanken zu dieser Einleitungsszene mit euch zu teilen. Wir haben uns gestern die Frage gestellt, wo beginnt denn diese Szene wirklich? Ist es im Vers 1 oder ist es im Vers 2? Das ist so die Hauptfrage. Ab Vers 7 gehen dann die Posaunen los. Da kommt der erste Engel und dann der zweite, dritte, vierte. Die ersten 4 Posaunen sind ja vom Bibeltext auch recht kurz gehalten, müssen wir ehrlicherweise sagen. Und erst die 5. und 6., die sind dann etwas länger und ausführlicher. Aber wo beginnt diese Einleitungsszene? Im Vers 1 oder im Vers 2? Die nächste Frage ist, warum ist das wichtig? Warum ist das bedeutsam? Ist das nicht egal? Ist das nicht wurscht? Ist das ja keine Seligkeitsfrage, so nach dem Motto. Ja? Die nächste Frage, die ich stellen will, ist, geht es hier um den täglichen Dienst oder geht es um den großen Versöhnungstag? Wir haben schon gestern erwähnt, Heiligtum, das ist ein wichtiges Thema in der Offenbarung, absolut wichtig. Ja? Es geht immer wieder ums himmlische Heiligtum, überhaupt keine Frage. Aber was ist Offenbarung 8, dieser ersten Verse? Täglicher Dienst oder großer Versöhnungstag? Warum stellt man sich diese Fragen? Weil man damit auch meistens begründet, dass hier dann die erste Posaune mit dem ersten Jahrhundert beginnt oder mit 1844 beginnt oder erst nach dem Ende der Gnadenzeit beginnt. Drum sind diese Fragen schon in der Vergangenheit gestellt worden und werden nach wie vor diskutiert. Ja? Bitte.
Des großen Versöhnungstages ist, weil ja da auch das Böse der Urheber gerichtet wird. Also wenn wir diese Bilder mal im Kopf haben. Dann würde ich sagen, ist es der Abschluss der Gnadenzeit, weil ja dann die Gebete auch nicht mehr auf den Altar kommen und vor Gott aufsteigen als Räucherwerk. Ja? Ein Wohlgeruch.
Also du nimmst
dann endet tatsächlich der Dienst Jesu. Was vorher war, also das hat so mein Verständnis auch, ist ja seit 1844 das Heiligtum. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo festgestellt wird, wer im Buch des Lebens steht und wer nicht. Mhm. Denn wenn dann das kommt, was wir hier in den ersten Posaunen sehen, dann muss ja das Volk Gottes geschützt werden, ähnlich wie ja in Ägypten ja auch. Ja? Als die Plagen kamen, das Volk wurde ja dadurch nicht tangiert. Es traf ja nur die Ägypter. Also, diese Parallele, von daher würde ich diese Antwort geben.
Also, das schauen wir uns wahrscheinlich übermorgen dann noch an. Plagen in Ägypten, Posaunen in der Offenbarung und die Plagen in der Offenbarung. Ja? Was sind die Parallelen, was sind die Unterschiede, wie soll man das verstehen? Ja? Gut. Ich glaube auch, ab 1844 beginnt das Untersuchungsgericht. Jesus ist im Allerheiligsten, das ist für mich Grundvoraussetzung. Ja? Aber was ist Offenbarung 8 jetzt, diese Verse? Ja? Ich werde euch dann gleich sagen, wie ich begründe, was ich meine. Und wir werden das uns anschauen. Schaut einmal zu mir hier nach vorne. Es gibt Leute, die sehen das jetzt folgendermaßen. Leute, da meine ich Leute innerhalb der Adventgemeinde und auch Leute außerhalb der Adventgemeinde. Außerhalb der Adventgemeinde ist das sogar nach meiner Einschätzung das gängige Modell. Also die meisten Christen werden das so sehen, wie es hier abgebildet ist. Ich möchte es kurz erklären. Also, die Siegel, so sagen jetzt Adventisten, bleiben wir bei den Adventisten, beginnen im ersten Jahrhundert, gehen bis hin zur Wiederkunft. Ja? Das ist wie erstes Jahrhundert, Wiederkunft, das umspannt also diese 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und jetzt wird gesagt, im siebten Siegel sind die sieben Posaunen drinnen. Das heißt, es ist so verschachtelt. Wenn ich da das erste Siegel öffne, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste, jetzt kommt das siebte und in dieser Schachtel sind jetzt plötzlich sieben Posaunen. Und dann öffnet sich oder kommt eine Posaune nach der anderen, dann kommt die letzte, die siebte Posaune, dann wird die geöffnet und in dieser letzten siebten Posaune sind dann die sieben Plagen drinnen. Das heißt, es ist eins im anderen. Also im siebten Element kommt dann die nächste Serie dazu. Ja? Also Theologen haben das das Teleskopmodell genannt. Armin Krakolinik, für die, die mit diesem Namen was anfangen, der sieht das so. Aber er ist nicht der Einzige. Auch ein Rolf Pöhler aus Friedensau sieht das so. Ja? Also es gibt Adventisten, die das so sehen. Ja? Es ist auch eine denkbare, mögliche Sicht der Dinge. Ich möchte das überhaupt nicht in Frage stellen. Schauen wir uns jetzt im Vergleich dazu ein anderes Modell an. Das Rekapitulationsmodell. Da habe ich jetzt auch die Gemeinden noch dazu genommen. Die sieben Gemeinden, Ephesus beginnt im ersten Jahrhundert. Und Laodicea geht dann bis zur Wiederkunft, ist die letzte Gemeinde. Die sieben Siegel, die beginnen wieder im ersten Jahrhundert und laufen die ganze Kirchengeschichte hindurch. Die Posaunen, die tun das genauso. Wir werden uns das anschauen, da gibt es auch bei der Adventgemeinde unterschiedliche Sichtweisen. Ja, ich werde euch da Blätter mitbringen, wo ich das festgehalten habe. Bei den sieben Plagen, da sind wir allerdings als Adventgemeinde eindeutig der Meinung, die laufen nicht durch die ganze Kirchengeschichte, die finden nach dem Ende der Gnadenzeit statt. Darum habe ich sie jetzt da ganz an den Schluss gesetzt. Warum sind wir uns da so sicher? Ja, schlicht und einfach deswegen, weil Ellen White das so oft und so deutlich und so dezidiert gesagt hat, dass da überhaupt kein Zweifel möglich ist. Ja? Die Frage ist jetzt grundsätzlich, welches Modell ist das bessere? Welches Modell ist jetzt das biblische, das gottgewollte Modell? Was ist besser? Teleskopmodell, so verschachtelt, oder Rekapitulation? Schaut noch einmal in euren Bibeltext hinein. Gestern haben wir schon festgestellt, in den meisten Bibeln schaut es so aus, als ob das ein Block wäre. Vers 1 bis Vers 5, einschließlich Vers 5. In meiner Elberfelder ist das so, ja? Wenn ich da in den Text meines griechischen Neuen Testaments hineinschaue, die Wissenschaftler, die den herausgebracht haben, diesen Text, die haben das auch so gesehen. Ja? Verse 1 bis 5 ist ein Block. Welches Vorverständnis liegt denn da dahinter? Genau dieses Teleskopmodell. Das siebte Siegel und im siebten Siegel beginnen jetzt die Posaunen. Diese Einleitungsvision für die Posaunen, aber schlussendlich die ganzen Posaunen, alle sieben. Ja? Die Frage ist, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Oder ist es doch besser, bei diesem Rekapitulationsmodell zu bleiben? Wir haben von Ellen White diesen Tipp gehört, wir sollten doch schauen, dass wir Daniel und Offenbarung gemeinsam studieren. Wie ist das eben mit Propheten Daniel? Haben wir dort Teleskop oder Rekapitulation? Prophet Daniel. Wo gibt es denn da diese prophetischen Ketten? Ja? Denken wir mal an Daniel Kapitel 2. Wo beginnt es? Babylon, Persien, Medien hat keine große Rolle gespielt, Griechenland, Rom, Europa, Wiederkunft. Daniel Kapitel 7, wie schaut es da aus? Babylon, sind die gleichen Reiche. Der Schwerpunkt liegt dann auf diesem Europa, mit diesem kleinen Horn und was da im Zusammenhang gesagt wird. Wie ist es in Daniel Kapitel 8? Daniel Kapitel 8 hat Babylon nicht mehr, aber Medien Persien ist da. Dann kommt Griechenland, eindeutig, und dann kommt wieder das kleine Horn, römisches Reich, aber in erster Linie wieder dieses Kirchengeschichte, das kleine Horn, das Papsttum. Ja? Ist das jetzt Rekapitulation oder ist das jetzt Teleskop? Das ist eigentlich, müssen wir ehrlicherweise sagen, eindeutig Rekapitulation. Es läuft parallel. Es läuft parallel. Sicher in Daniel 8, Babylon fehlt dort, ja, aber ist kein Wunder, spielt da keine Rolle mehr. Ja. Wir könnten jetzt überlegen, was machen wir mit Daniel Kapitel 10, 11 und 12 noch. Ja. Aber grundsätzlich würde ich sagen, im Propheten Daniel laufen die Sachen ziemlich parallel. Das ist im Grunde das, was die Theologen jetzt Rekapitulation nennen. Ja, bitte.
In der gegenwärtigen Auseinandersetzung, Daniel 10, 11 und 12, das ist ja auch die Geschichte des Gottesvolkes unter Persern, unter Griechen und unter Römern. Nicht mehr und nicht weniger.
Naja, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Wie weit wird in Daniel 11 die römische Geschichte geschrieben? Und da gibt es adventistische Theologen, die sagen, da oder dort, da gibt es also doch unterschiedliche Meinungen.
Ja? Aber ausführlicher wird es dann beschrieben in der Offenbarung.
Okay. Zusammen. Ja? Ja? Also ich glaube, für Daniel können wir sagen, da spielt sich eindeutig Rekapitulation vom Prinzip her ab. Ja? Kann man das jetzt auch für die Offenbarung sagen? Also ich würde sagen, grundsätzlich ist dieses Modell durchaus sinnvoll und denkbar. Ja? Allerdings, wenn wir ganz ehrlich sind, mit den sieben Plagen funktioniert es nicht mehr. Ja? Weil die werden nicht mehr im ersten Jahrhundert beginnen, das ist eindeutig. Ja? Also die Rekapitulation bezieht sich auf die Gemeinden, die Siegel, die Posaunen möglicherweise. Ja? Das ist also denkbar, aber sicher nicht mehr auf die Plagen. Also eindeutig, hundertprozentig Rekapitulation haben wir hier in der Offenbarung nicht mehr. Noch dazu, es gibt ja noch eine zusätzliche Siebenreihe in der Offenbarung. Wisst ihr, was ich meine? Offenbarung Kapitel 10, Vers 3. Da gibt es diese sieben Donner. Ja, über die wissen wir nicht viel, da können wir nicht viel sagen, ja. Ellen White, ich habe da ein Zitat gefunden, sagt, dass diese sieben Donner aus Offenbarung 10 Zukunft noch sind, ja, und drum von Johannes hier verschlossen gehalten bleiben. Ja. Also die sollen uns nicht tangieren. Aber so wie es ausschaut, aufgrund dieser Aussage von Ellen White, würde ich sagen, auch diese sieben Donner würden nicht hundertprozentig dann in diese Rekapitulation hineinpassen. Gut. Das war also die eine Überlegung. Gehen wir noch einmal zum Bibeltext Daniel, Offenbarung Kapitel 8. Wie beginnt der Vers 2? Was steht da?
Und ich sah.
Die große Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, wenn Johannes sagt, und ich sah, ist das die Einleitung für einen neuen Abschnitt? Ja. Oder nein? Ja. Ihr sagt ja. Das ist die Fortsetzung. Naja, dieses Schweigen, diese Stille im Himmel, Es ist natürlich sehr dürftig. Der Bibeltext bietet nicht sehr viele Anhaltspunkte. Wir haben da Mühe, das zu deuten, und es gibt da in adventistischen Kreisen auch unterschiedliche Deutungsversuche. Ja? Eine halbe Stunde, da müsste man sich wieder fragen, wird hier das Jahr-Tag-Prinzip zur Anwendung kommen müssen? Wir sind in einem apokalyptischen Textabschnitt, eigentlich ja, ja. Aber sonst im Daniel oder in der Offenbarung kann man nie so eine kurze Zeitspanne. Ja? Wenn ich das nach dem Jahr-Tag-Prinzip umrechne, sind das 7,5 Tage. Puh, das passt eigentlich nicht zu den anderen Zeitangaben, wo das Jahr-Tag-Prinzip zur Anwendung kommt und es sind dann hunderte Jahre oder sogar 2300 Jahre. Ja? Also schwierig, schwierig zu beantworten. Ich will das offen lassen. Lassen wir dieses Siegel. Für uns ist nur interessant die Fragestellung, sind die Posaunen jetzt in diesem 7. Siegel drinnen? Oder geht hier ein Abschnitt zu Ende mit Vers 1 und beginnt mit Vers 2 ein neuer Abschnitt? Ich will es ganz kurz machen, weil ich habe da noch ein paar Folien, die ich euch heute zeigen will. Ich glaube, dass und ich sah, in den meisten Fällen in der Offenbarung, ich habe mir alle Stellen angeschaut, es sind so rund 30, in den allermeisten Fällen beginnt ein neuer Abschnitt. Wobei manchmal doch auch eine gewisse Verbindung zum Vorangehenden vorhanden sein kann. Ich habe auch nachgeschaut, die Herausgeber des griechischen Neuen Testaments, wie bewerten sie diese Stellen? In 3/4 der Stelle beginnen sie einen neuen Absatz. Das heißt, meistens, ganz vorsichtig jetzt ausgedrückt, kann ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, bei 70%, 75%, 80%, dass hier tatsächlich die Siegel geschlossen werden mit Vers 1 und mit Vers 2 eine neue Sache beginnt. Nur wenn ich und ich sah anschaue, nur diese Formulierung. Ja? Ich möchte euch jetzt aber was anderes zeigen. Was steht in Vers 2? Welche Informationen finden wir da? Schauen wir in den Bibeltext hinein. Es gibt hier Engel und es gibt hier Posaunen. Ja? Ich projiziere das da gleichzeitig an die Wand. Ja? Das ist der Vers 2. Schauen wir zum Vers 3. Was finden wir da? Wir finden einen Engel, wir finden einen Altar und wir finden ein Räuchergefäß. Räucherfass, Räucherpfanne ist jetzt für mich jetzt noch nicht entscheidend. Ja? Ist das nachvollziehbar? Ja? Schauen wir weiter. Der zweite Teil von Vers 3. Was finden wir hier? Räucherwerk und die Gebete, die aufsteigen. Ja? Schauen wir noch einen Schritt weiter. Schlussteil von Vers 3, der ja relativ lange ist. Ja? Da geht es dann um einen Altar, der vor dem Thron steht. Könnt ihr dem folgen? Ja? Gut. Schauen wir weiter. Vers 4. Was finden wir hier? Räucherwerk, Gebete der Heiligen. Schauen wir weiter, Vers 5. Was ist da der Inhalt? Wieder der Engel, wieder das Räuchergefäß und der Altar wird auch erwähnt. Und dann der Vers 6. Da haben wir wieder die 7 Engel mit ihren 7 Posaunen. Und jetzt ist da ein Bild entstanden. Merkt ihr, dass hier eine Art Struktur zu erkennen ist? Ganz links habe ich das mit Buchstaben bezeichnet, so wie die Theologen das halt machen. Ja? Groß A am Anfang, die erste Zeile, entspricht A' unten in der letzten Zeile. Der gleiche Inhalt, die gleiche Schwerpunktsetzung. Ja? Punkt B, Engel, Altar, Räuchergefäß. Und unten die vorletzte Zeile B'. Die Reihenfolge ist ein bisschen verändert, aber es ist grundsätzlich das Gleiche. Ja? Und auch C entspricht C'. D, das ist dann der Höhepunkt sozusagen. Ja? Die Theologen nennen das eine chiastische Struktur. Das steht da oben in der Überschrift. Das kommt von einem griechischen Buchstaben, Chi, wo man den abgeschnitten hat und dann entsteht so ein Muster A, B, C, kann größer oder länger sein, kann auch noch mehr Elemente umfassen. Ja? Ebenso eine Stufenleiter, wo es raufgeht und dann wieder runtergeht. Macht diese Strukturierung des Textes eurer Meinung nach Sinn? Kann man das so sehen? Ist das aus dem Bibeltext oder ist das jetzt eine menschliche Erfindung? Das ist die Frage. Das hat der Eckhard Müller in seiner Dissertation, da hat er eben über die Makrostruktur der Offenbarung auch eine Untersuchung angestellt, viele hundert Seiten dick, ja. Und da hat er für Offenbarung 8 das so dargestellt. Und ich muss sagen, das ist einleuchtend. Ja? Das kommt aus dem Bibeltext. Das ist also jetzt nicht seine Überlegung, die an den Haaren herbeigezogen ist, sondern das, glaube ich, macht Sinn. Kann man also behaupten, dass die Verse 2 bis 6 so eine Einheit sind? Kann man das behaupten? Passt es zusammen? A und A', Anfang und Ende das Gleiche, ja? Der parallele Aufbau, eben diese chiastische Struktur. Ich glaube schon, ja, wenn ich sage, das ist eine Einheit, dann hat es schon sofort wieder Konsequenzen, so wie ich es immer wieder sage. Die Konsequenz wäre, in dieser chiastischen Struktur hat der Vers 1 keinen Platz mehr. Das würde bedeuten, der Vers 1 gehört nicht dazu. Die Verse 2 bis 6 sind ein Block. Der Vers 1 ist was anderes, das gehört dort nicht dazu. Ja, damit würde ich wieder sagen, die Trennungslinie ist nach dem Vers 1 zu ziehen. Und der Vers 2 beginnt also eine neue Sache. Ja, also, gestern in meinen zwei Blättern, die ich da euch ausgeteilt habe, habe ich ja gesagt, man sollte den Bibeltext dann auch so strukturiert manchmal aufzeichnen. Ja, das kann helfen. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür. Ja. Das hilft wirklich. Ich glaube, das macht auch Sinn. Ja? Also, ich habe gesagt, all diese Dateien kann ich euch, wer einen Computer da hat oder einen Stick, kopieren. Nicht alle von euch werden die Möglichkeit jetzt haben oder einen Computer besitzen. Ich kann euch das dann noch auch ausdrucken für die, die das brauchen oder per E-Mail schicken. Ich würde euch nur bitten, behaltet das für euch privat, veröffentlicht das nicht irgendwo im Internet. Ja? Ist noch nicht dafür gedacht. Ja? Gut, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ja? Wir haben nur mehr 10 Minuten und ich möchte diesen Abschnitt da noch fertig kriegen heute Vormittag. Noch eine Sache. Vergleichen wir hier den Beginn der Posaunen mit dem Beginn der Plagen. Ja? Also, Kapitel 8, Vers 2, wie beginnt es? Und ich sah die 7 Engel. Offenbarung 15, das ist die Einleitungsvision dazu. Ja, wie beginnt sie? Und ich sah. Frage, Kapitel 14, wie endet denn das Kapitel 14? Da wird die, am Anfang sind es die 144.000 am Berg Zion, dann kommt die dreifache Engelsbotschaft und dann kommt die Wiederkunft. Und dann kommt Kapitel 15, Vers 1. Beginnt da was Neues? Absolut klar. Dort, Kapitel 15, Vers 1, und ich sah, ist was komplett Neues. Nachdem es hier Parallelen zwischen den Posaunen und Plagen gibt, kann ich also vorsichtig schlussfolgern, auch Kapitel 8, Vers 2, und ich sah, ist ein Neubeginn. Gehört also nicht ins 7. Siegel hineingestopft. Ja? Wie geht's weiter? Es kommt eine Tempelszene, sowohl bei den Posaunen wie auch bei den Plagen. Ja? Bei den Plagen, da im Kapitel 15 ist auch noch das Lied des Mose erwähnt. Das gibt es also als Parallele bei den Posaunen hier nicht. Wie geht es dann weiter? Es kommt eine nochmalige Erwähnung der 7 Engel. Ja? Sowohl bei den Posaunen wie auch bei den Plagen. Am Anfang werden die 7 Engel erwähnt und am Schluss dieser himmlischen Szene. Und dann geht's los, ja, und dann kommt der Erste, der posaunt, oder der Erste, der hier seine Zornesschale ausschüttet. Kann man also sagen, dass diese himmlische Einleitungsvision Kapitel 8 und die von Kapitel 15, dass die irgendwie parallel sind? Eindeutig für mich, ja. Diese Parallelen sind offensichtlich von der Struktur her. Und noch einmal meine Schlussfolgerung. Und ich sah im Kapitel 15, 1 ist eindeutig was ganz Neues. Jetzt schließe ich zurück für Kapitel 8. Naja, dann wird es auch dort etwas ganz Neues sein. So, Räucherpfannen bei Josephus. Ja? Es ist also interessant, sich das im Alten Testament anzuschauen und. Ja? Da haben wir jetzt nicht die Zeit dafür. Das würde uns wahrscheinlich allein 2-3 Stunden in Anspruch nehmen, weil es da unterschiedliche hebräische Wörter gibt. Und dann gibt es silberne und goldene Pfannen und Geräte und. Ja? Ist also eine Sache, die ich mir mal genau angeschaut habe. Lassen wir das beiseite. Josephus. Wer ist Josephus? Ein jüdischer Geschichtsschreiber, lebt im 1. Jahrhundert, ist also etwas später geboren als Paulus, Petrus und Jesus und ist eine interessante Quelle für vieles aus dem 1. Jahrhundert zum Judentum. War da auch im Krieg dabei gegen die Römer, war dort General und so weiter. Ja? Und er war Pharisäer und Priester. Er hat also selbst im Tempel Priesterdienst versehen. Er kennt den Tempel in- und auswendig. Ja? Josephus erwähnt im Vorhof goldene Räucherpfannen in der Nähe des Brandopferaltars und somit außerhalb des Heiligtums. Also wenn ich hier in Offenbarung 8 von einer Räucherpfanne lese, die aus Gold ist, dann muss ich sagen, aus der Praxis des 1. Jahrhunderts heraus, goldene Pfannen hat man auch außerhalb des Heiligtums verwendet, draußen, beim Brandopferaltar. Ja? Das kann ich also bei Josephus eindeutig schlussfolgern. Heißt nicht, dass diese Handhabung im Sinne Gottes war, ja? Aber so haben die Juden, so haben auch Jesus und die Apostel es erlebt. Das können wir sicher sein. Ja? Josephus beschreibt die Werke Salomos, also diesen alten großen König aus der Geschichte, und führt dann aus, dass Salomo angeblich 20.000 goldene Räuchergefäße anfertigen ließ. 20.000 ist sehr viel und die Leute zweifeln daran, dass es tatsächlich so eine große Menge gab, um Räucherwerk zum Tempel zu tragen. Und zusätzlich 50.000 Räuchergefäße, um Feuer vom großen Altar zum kleinen Altar zu bringen. Was ist der große Altar? Und was ist der kleine Altar? Der große ist der Brandopfer und der kleine der Räucheraltar. Am großen draußen war immer dieses Feuer beständig am Brennen. Da hat man dann Kohlen mit so einem Gefäß genommen, nach innen transportiert und auf den Räucheraltar gelegt. Und dort ist dann eben der Weihrauch aufgestiegen. Ja? Für Josephus sind Räuchergefäße erstens Transportmittel für Räucherwerk einerseits und zweitens fürs Feuer andererseits. Alles wurde in so Gefäßen getragen, nach Josephus. Und er lebt im 1. Jahrhundert. Er hat es also selbst praktiziert als Priester. Das ist also eine interessante Quelle. Ich möchte damit sagen, der Bibeltext, das Alte Testament, ist natürlich viel wichtiger, wenn man das betrachtet. Aber manchmal kann es auch interessant sein, die zeitlichen Hintergründe zu bedenken. Schauen wir weiter. Der Altar. In Offenbarung Kapitel 8 lesen wir immer wieder vom Altar. Welche Altäre sind hier gemeint? Ist es der Brandopferaltar, der Räucheraltar, abwechselnd, immer der gleiche oder abwechselnd der eine und der andere? Ja? Bitte? Ist es der Brandopferaltar? Also es gibt Theologen, die sagen, die Offenbarung ist nach dem Tod und der Auferstehung Jesu geschrieben. Da gibt es kein Brandopferaltar mehr. Der macht keinen Sinn mehr. Das Opfer ist geschehen. Und daher kann es auch im Himmel keinen Brandopferaltar geben. Ist dieses Argument brauchbar? Ich möchte solche Sachen hinterfragen. Ja? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es einen Brandopferaltar gibt. Denkt man an Offenbarung 6, die Siegel. Da ist das Blut der Märtyrer am Fuß des Altars ausgeschüttet. Klingt es nach Räucher oder nach Brandopferaltar? Wenn ich ehrlich bin, klingt es mehr nach Brandopferaltar. Dort wurde ja geschlachtet und das Blut ausgeschüttet. Ja? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es trotz allem auch einen Brandopferaltar im himmlischen Heiligtum gibt und Johannes in der Vision so einen Brandopferaltar sieht. Wo wird denn geräuchert? Hier in dieser Szene Offenbarung 8. Wo wird geräuchert? Eindeutig am Brandopferaltar. Ja, das ist für mich hier keine Frage. Nächste Frage. Steht der Engel auf dem Altar oder an dem Altar? Also unsere Bibeln sagen, er steht neben dem Altar, also am Altar, an dem Altar. Das Problem ist, die griechische Präposition, die da verwendet wird, bedeutet grundsätzlich auf. Darüber hinaus auch in räumlicher Nähe dazu stehend. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich auf dem Tisch sitze oder am Tisch sitze. Das ist ja nicht ganz das Gleiche. Die Frage ist, steht der Engel jetzt am Altar, neben dem Altar oder obendrauf auf dem Altar? Wenn es der Räucheraltar ist, dann kann er nicht obendrauf stehen. Da waren oben die brennenden Kohlen. Wenn es der Brandopferaltar war, dann wäre es sogar denkbar, dass er obendrauf steht. Der Brandopferaltar, Josephus beschreibt den, der hat also riesige Dimensionen gehabt zu seiner Zeit. Es war mit einer riesigen Rampe versehen, da sind die Priester hinauf und haben dann oben die Opfer gebracht. Und beim Passa und bei diesen Festen, das waren ja tausende Opfer, da hätte so ein kleiner Altar gar nicht gereicht. Ja? Ich habe mir jetzt angeschaut, wo kommt im Neuen Testament, also wo kommt in der Offenbarung stehen und auf. Im Griechischen jetzt vor. Ja? Und ich habe gesehen, da gibt es einige Möglichkeiten in der Offenbarung. Jesus steht an der Tür und klopft, das ist Laodicea. Ja? Oder die vier Engel stehen auf den vier Ecken der Erde, sagt dann die deutsche Bibelübersetzung. Das ist jetzt die Frage. Kapitel 10, der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah. Immer stehen und auf in Verbindung. Kapitel 10, Vers 8, des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Also es ist die Wiederholung. Ja? Vers 11, Kapitel 11, Vers 11, da sie standen auf ihren Füßen. Da geht es um diese zwei Zeugen. Ja? Sie stehen auf ihren Füßen. Kapitel 12, Vers 18, und er stand auf dem Sand des Meeres. Ja? Kapitel 14, das Lamm steht auf dem Berg Zion. Kapitel 15, die Überwinder stehen an dem gläsernen Meer. Ja? So, die Frage ist jetzt, was ist in Kapitel 8 gemeint? Steht der Engel oben drauf oder steht er daneben? Ja? Um ehrlich zu sein, vielleicht klingt das jetzt heretisch, aber um ehrlich zu sein, mein Eindruck ist, dass manches dafür spricht, dass er oben drauf steht. Vielleicht ist ein ganz anderes Bild, als wir es gewohnt sind. Ja? Das Räuchern findet am Altar statt. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, aufgrund der griechischen Formulierung, dass das andere gar nicht undenkbar ist. Geht natürlich nur, wenn es der Brandopferaltar ist. Und dann wären in dieser Szene Brandopfer und Räucheraltar vorhanden. Manche Theologen verneinen das, sie sagen, es ist nur der Räucheraltar. Ja? Aber für mich ist das jetzt nicht, um ehrlich zu sein, eine entscheidende Frage. Ja? So. Die Frage, großer Versöhnungstag oder täglicher Dienst, wenn ich da auf die Uhr blicke, schlage ich vor, dass wir uns das für morgen in der Früh aufheben. Ich glaube, da brauche ich noch 10 Minuten, um zu dieser Fragestellung was zu sagen. Für mich sehr wichtig und darum möchte ich das nicht unter den Tisch fallen lassen. Meine Lieben, ich würde vorschlagen, dass wir mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus, wir haben über verschiedene Dinge nachgedacht. Herr Jesus, ich bin überzeugt, dass uns Ellen White sehr viel helfen kann, wenn es darum geht, den Bibeltext verstehen zu wollen. Trotzdem müssen wir auch einsehen, dass Ellen White nicht alle Verse der Bibel wirklich exegetisch ausführlich behandelt hat und erklärt hat. Und obwohl wir diese großartige Hilfe haben, auch Fragen bestehen bleiben können. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir uns wirklich jeden Tag Zeit nehmen, um in deinem Wort zu studieren und auch das zu lesen, was Ellen White uns an wichtigen Botschaften hinterlassen hat. Herr Jesus, ich möchte dir auch danken, dass wir in dieser Szene am Räucheraltar deutlich sehen, dass unsere Gebete, wann immer sie gesprochen werden, in welcher Situation auch immer wir uns befinden, doch auch bis zu dir in den Himmel dringen können. Jesus, lass uns das nie vergessen. Wir wollen dich auch für einen schönen, gesegneten Nachmittag und Abend bitten und dir auch dafür danken. Amen.